Hab Dank dafür, dass wir heute Morgen hier sein dürfen. Du siehst es auch und du kennst jeden Einzelnen. Viele sind nicht da. Einige sind krank, ganz besonders Linda. Wollen wir heute Morgen in deine liebenden Arme geben, Herr. Wir wissen nicht, wie ihre Situation heute ist, was genau passiert ist. Aber wir glauben, dass du bei ihr bist, Herr, dass du sie aufrichtest. Und wir bitten dich, dass du auch mit deiner Heilungskraft bei ihr bist, Herr. Dass das auch bei Evelyn ist heute Morgen und bei allen anderen. Aber wir wollen Dank sagen, dass wir heute Morgen wieder Gottesdienst haben dürfen, dass du mitten unter uns bist, dass du uns durch den Heiligen Geist, durch dein Wort leiten möchtest, Herr. Und so lass uns hören und verstehen, was du uns heute Morgen Gutes zu sagen hast. Amen. Ja, ihr Lieben, am Donnerstag feiert das Christentum die Christi Himmelfahrt. Wir haben es eben im Gebet schon gehört, wie man es nicht machen sollte. Vielleicht schauen wir in den Himmel und hoffen, dass er für einen glücklichen Moment aufreißt und wir einen Schimmer erhaschen können von Gottes Herrlichkeit. Heute wandert unser Blick nicht über das Alltagsgrau, über all das Unvollkommene, das uns umgibt und das wir an uns selbst entdecken. Heute richten wir uns zum Himmel aus. Heute soll es um Gott gehen und darum, wie er ist und wer er ist. Denn bei der Himmelfahrt muss Jesu muss ja der Himmel für einen Moment aufreißen. Vielleicht lange genug, um einen Blick hinein wagen zu können. Der Predigttext aus der Offenbarung des Johannes ist der Anfang eines Briefes des Sehers Johannes, der einen Blick in den Himmel gewagt hat. Hören wir, was er schreibt. Aus dem Johannesevangelium im ersten Kapitel. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt, von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus. Er ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und der Herr über die Könige der Erde. Er liebt uns und erlöst uns von unseren Sünden durch sein Blut und machte uns zum Königtum, Priester für Gott, seinem Vater. Ihm gehört die Ehre und die Herrschaft in alle Ewigkeit. Amen. Er kommt in den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, die ihn durchbohrten, und trauern werden über ihn alle Völker der Erde. Amen. Ich bin das A und das O, spricht Jesus, spricht Gott. Der Herr ist, der da war, der da kommt, der Allerherrscher. Da schreibt uns also einer einen Brief. Und er lässt schön grüßen. Aber nicht von Tante Hilde und Onkel Hans, sondern von Gott, dem Heiligen Geist und von Jesus. Die drei wünschen uns nicht nur alles Gute, sondern Gnade und Friede. Dabei meint das altertümliche Wort Gnade, das wir manche ja höchstens aus Spielfilmen kennen, wenn jemand um Gnade bittet, tatsächlich so etwas wie alles Gute. Dieses Gute der Gnade zeigt sich aber darin, dass es uns gut geht, und wir hoffentlich gesund sind und dass alles, was wir tun, gut gelingt. Dass wir Erfolg haben und uns keine Sorgen machen müssen, dass wir gute und zufriedene Tage erleben und alle Menschen nett zu uns sind. Das wäre doch toll. Jesus hat uns mit seinem Leben und in seinem Sterben gezeigt, was Gottes Gnade ist. Er hat uns gezeigt, dass Gottes Gnade ganz anders ist als das, was wir dafür halten würden. Johannes beschreibt es mit folgenden Worten. Er sagt, er liebt uns und löst uns von unseren Sünden durch sein Blut und macht uns zum Königtum, Priester für Gott, seinem Vater. Gottes Gnade besteht darin, dass er uns liebt und wir sollen uns untereinander genauso lieben. Und einen Menschen lieben heißt, ihn so annehmen, wie er ist. ihn auch so gelten lassen, wie er ist, ihn respektieren in seiner Eigenart, ihn nicht wesentlich anders haben wollen. Also unsere Aufgabe ist nicht, Menschen umzuerziehen, das überlassen wir unserem Herrn. Das Wort Gottes soll Menschen verändern. So jedenfalls möchten wir geliebt werden. Ein Menschen lieben heißt auch für ihn da sein, solidarisch mit ihm sein, hinter ihm stehen und sich vor ihm stellen, wenn es nötig ist. So jedenfalls möchten wir geliebt werden. Gottes Wort lehrt uns, so liebt uns Gott. Deshalb wurde er Mensch und ging aus Liebe zu uns den Weg des Leidens bis zum bitteren Ende. Er opferte sich, damit wir uns nicht opfern müssen und damit kein Menschenleben mehr geopfert werden muss. Und Gottes Gnade besteht weiterhin dahin, dass er unsere Sünden von uns ablöst. Gott unterscheidet zwischen den Menschen, der wir sind, und dem, was wir getan haben. Aber er lässt nicht zu, dass unsere Vergangenheit darüber bestimmt, wer wir sind. Gott sagte, als er uns ins Leben rief, siehe, es war sehr gut. Können wir das heute von uns sagen? Es war sehr gut. Gott sieht in uns das Gute, zu dem wir fähig sind. Er sieht in uns Menschen, die wir eigentlich sind, und nicht will, dass unsere Fehler dieses Bild entstellen. Aber unsere Entscheidungen und unsere Taten haben uns zu den Menschen gemacht, die wir heute sind. Die Fehler, die Irrtümer gehören zu uns, wie die Erfolge und die richtigen Entscheidungen. Wir können nichts davon ungeschehen machen. Deshalb hat Jesus auf sich genommen, was unser Gewissen belastet, hat alles ans Kreuz getragen und dort ist es mit ihm gestorben. Es ist geschehen, aber es ist von uns getrennt. Wir müssen es nicht mit uns herumschleppen, wir können es am Kreuz liegen lassen. Schließlich besteht Gottes Gnade darin, dass er unserem Leben einen Sinn und ein Ziel gibt. Gott macht uns zu Königinnen und Königen. Gott will unsere Schönheit zum Strahlen bringen. Es ist nicht die Schönheit der Models und Hochglanzmagazine, der trainierten oder schlank gehungerten Körper. Es ist die Schönheit, die jeder Mensch besitzt und die der entdeckt, der diesen Menschen liebt. Für jemanden, der liebt, ist die Liebste eine Königin, ist der Liebste ein König, weil man mit dem Blick der Liebe die wahre Schönheit eines Menschen entdecken kann. Ich habe immer so zurückgedacht an meine Kindheit und Jugend, so als ich in der Schule war. Komisch, ich fand alle Mädchen irgendwie hässlich. Und wenn ich heute mich umguck, dann frage ich mich jeden Tag, wo haben diese Mütter und Väter eigentlich diese schönen Mädchen her, diese schönen Kinder? Das ist ja auch immer eine Frage, mit welchen Augen wir blicken. Ich denke auch, die Menschen sind einfach schön, wenn ich mich umgucke. Einer schöner wie der andere. Ja, für jemanden, der liebt, ist die Liebste eine Königin. Und der Liebste ein König. Weil man mit dem Blick der Liebe die wahre Schönheit eines Menschen entdecken kann. Gott interessiert sich nicht dafür, wie wir sind, sondern wer und wie wir sein könnten. Mitmenschen oder biblisch gesprochen Nächste dürfen wir sein. Wir entdecken unsere Menschlichkeit, dadurch werden wir Priesterinnen und Priester Gottes, die Gott dienen, so wie Jesus es tat, von der Liebe, mit der Gott uns liebt, dürfen wir es einfach weitergeben. Wo das geschieht, können unsere Mitmenschen, unsere Nächsten durch uns einen Blick auf den Himmel erhaschen. Johannes lässt schön grüßen und lenkt dabei unseren Blick in den Himmel. Schau, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrten. Der Blick in den Himmel ist etwas Besonderes aus. Mit dem Himmel verbindet man nicht das Bild des Gekreuzigten, überhaupt nichts Negatives, himmlisch. Damit lobt man etwas ganz besonders Schönes, Leckeres, Angenehmes. Durchbohrte Hände und Füße sind alles andere als himmlisch. Johannes will uns Gott sehen lassen, wie er wirklich ist. Wenn wir hören, dass ihm die Ehre und die Herrschaft und die alle Ewigkeit gehören und dass er Anfang und Ende umschließt, dann haben wir eine Art Superman vor Augen, aber jedenfalls nicht einen am Kreuz sterbenden Menschen. Zur Himmelfahrt passt kein Verlierer, kein schwacher, zerbrechlicher Mensch, sondern nur ein strahlender Held, vor dessen Größe und Gewalt alles in die Knie geht. Johannes aber zeigt uns Jesus, wie ihn auch der ungläubige Thomas zu sehen bekam, mit den Wundmalen der Nägel am Kreuz. Mit der Zumutung, den Gekreuzigten anzusehen, gibt uns Johannes einen Blickfang an, in der wir Gott finden können. Nicht in den Wolken, sondern indem er unsere Augen auf den Boden richtet, auf die Straße und in die dunklen Ecken, in die Altenheime, in die Krankenhäuser, in die Gefängnisse und Obdachlosenheime. Da ist er zu finden. Wie Gott uns nicht auf unser Versagen und unsere Fehler festnagelt, sondern unsere Möglichkeiten sieht, wie ein Liebender unsere wahre Schönheit entdeckt, so lernen wir, unsere Menschen, Mitmenschen anzusehen, besonders die Gewöhnlichen und Geringen, die Unansehnlichen und die Unscheinbaren. Wir lernen, sie anzusehen und wahrzunehmen. Und irgendwann entdecken wir in ihnen den Menschen, den Gott gewollt hat. Dann haben wir Gott gefunden. Trauern werden über ihn alle Völker der Erde. Der Weg zum Glauben führt über die Traurigkeit. Traurigkeit, die mitfühlt mit den Menschen am Kreuz, mit seinen Qualen, seiner Gottverlassenheit, seiner Verzweiflung. Traurigkeit, die den Gekreuzigten in allen Menschen erkennt, die körperliche oder seelische Qualen leiden, die von Familien oder Mitmenschen verlassen, im Stich gelassen sind, die verzweifelt versuchen, Freiheit zu gewinnen, Wohlstand, Gesundheit und Gerechtigkeit. Die Traurigkeit bringt uns dazu, dass wir uns das nicht länger mit ansehen wollen. Dass wir, indem wir in diesen Menschen den Gekreuzigten erkennen, ihnen einen Aufstieg aus ihrem Elend gönnen, eine kleine Himmelfahrt sozusagen. Unser Blick verändert sich, der Blick, mit dem wir unsere Mitmenschen ansehen und der Blick, mit dem wir uns selbst ansehen. Wir lernen immer mehr, sie und uns mit Gottes Augen zu sehen. Wo uns das gelingt, da ist der Himmel aufgerissen. Wir finden im Wort Gottes ein Psalm und finden uns mitten in einem Liebesgedicht. Das ist der 63. Psalm und ich lese einige Verse daraus. Und da heißt es: Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette liege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Und im Neuen Testament ist es kaum weniger poetisch, denn da heißt es, und den Satz kennt ihr alle: Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. So beginnt einer der programmatischen Sätze im Johannesevangelium. Ich bin gewiss, dass uns nichts trennen kann von der Liebe Gottes, schreibt Paulus. Gott ist die Liebe, finden wir im ersten Johannesbrief. Und Luther setzt noch eins drauf. Er sagt: Gott ist ein glühender Backofen voller Liebe. O große Lieb, Lieb ohne alle Maß. Mit diesen Worten lässt Johann Sebastian Bach den ersten Choral der Johannespassion beginnen und gibt damit dem ganzen Geschehen der Passion Jesus und nicht nur der Passion eine Überschrift. Liebe ist die zentrale Macht unseres Lebens, das große Verlangen nicht nur in jungen Jahren. die heimliche oder gar nicht heimliche Sehnsucht. Denkt an die Lieder, die euch etwas bedeuten, die euch das Herz erwärmen, die euch vielleicht sogar zu Tränen rühren können und an Wundervolles oder Schreckliches erinnern. All you need is love. Love is a fire. Liebe ist wie Feuer. Liebe ist alles, was wir brauchen. Natürlich ist das übertrieben. Und doch ist es so wahr, dass wir alle solche Sätze irgendwann einmal in unserem Leben unterschreiben würden. Und wenn wir uns einmal vorstellen, jeder einzelne der 8 Milliarden Menschen dieser Erde würde seinen größten Wunsch auf eine Tafel schreiben und diese gen Himmel recken, würde da nicht bei den meisten stehen Liebe? Ich weiß es nicht. Aber Liebe, gewonnen oder verloren, verändert und prägt unser Leben wie sonst nichts. Liebe verändert sogar die Farben und den Geruch der Welt. Und wenn wir im fortgeschrittenen Alter die ersten Blicke zurückwerfen und uns fragen, was denn wirklich wichtig war und was wir hoffen, dass es bleibt, kommen da nicht in erster Linie und vielleicht nahezu ausschließlich die Erfahrungen in den Blick, wo wir geliebt haben und geliebt wurden und wo andere Menschen es spüren konnten, wo wir es spüren konnten. Dass Jesus von der Liebe redet und dass wir von der Liebe reden und dass sich die Erfahrungen so ähnlich sind, das ist kein Zufall. Es hat zu tun mit der inneren Verfasstheit der Welt, mit dem, was die Welt im Innersten zusammenhält. Die Liebe ist eine, es ist dieselbe Liebe im Himmel wie auf Erden und zwischen Himmel und Erde. Es ist dieselbe Liebe zwischen dem himmlischen Vater und Jesus, zwischen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es ist dieselbe Liebe zwischen Jesus und seinen Jüngern, zwischen Gott und uns Menschen und zwischen uns Menschen, zwischen Eltern und Kindern, zwischen Paaren und sogar, wenn wir Jesus folgen, die Liebe zum Nächsten, zu den Armen und zu den Feinden. Es ist dieselbe Liebe, die ihre unwiderstehliche Kraft entfaltet, der wir uns nicht entziehen können und der sich auch Gott nicht entziehen will. Es ist dieselbe Liebe, mit der Gott auf uns schaut und die unsere Seele entzückt, wenn wir auf einen geliebten Menschen schauen. Immer nur du, so sprechen die Menschen zu Gott und zueinander. Und der Grund, Gott ist die Liebe. Liebe ist, was Gott ausmacht, was ihn bewegt und leitet. Liebe erklärt alles, was Gott ist und was er tut. Gott ist die Liebe. Wir singen ja dieses Lied auch immer wieder. Unsere Lebenserfahrungen stimmen damit nur gelegentlich und nur sehr eingeschränkt überein. Es ist Jesus, an dem klar wird, was Gott ist die Liebe bedeutet. Er holt die Liebe ins Licht. Jesus spricht zu den Menschen, damals wie heute, und füllt ihre Herzen mit Trost und Kraft und Hoffnung. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Er heilt zerbrochene Beziehungen, zerbrochene Seelen und manchmal auch zerbrochene Körper. Er nimmt Schuld weg und schenkt Versöhnung. Wir können an ihm auch sehen, dass es keineswegs nur Begeisterung auslöst, sondern Widerstand, Widerspruch und Konflikt provoziert. Liebe, selbst Gottes Liebe, führt auf dieser Erde nicht zur Harmonie. Und doch ist sie plötzlich da, heiter und heil. Das, liebe Gemeinde, ist der Auftrag unserer Gemeinde und überhaupt der Gemeinden, die Liebe ins Licht zu holen und die Botschaft, dass Gott Liebe ist. Darum bleiben wir nicht unter uns und kümmern uns zu sehr um uns selbst. So soll es nicht sein. Gott möchte, dass wir sagen können, wir sind eins, so wie der Vater und der Sohn eins sind. Die Welt schafft es nicht, zur Einheit zu kommen. Sie ist zersplittert, zerlegt, im Krieg, lebt von Trennung und Exklusion. Jesus bittet Gott um diese Einheit und Liebe, damit die Welt zum Glauben kommt. Zum Glauben, dass Gott die Liebe ist, darin liegt Gottes Herrlichkeit. Und was bedeutet Himmelfahrt anders, als dass Jesus auch heute für uns bittet und seine Botschaft auch heute für uns gilt. Und Gottes Liebe auch heute mächtig ist, uns und die Welt verwandelt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist elementar, denn Jesus ging zurück zum Vater, um uns die Stätte in der ewigen Herrlichkeit zu bereiten. Folgen wir doch dem Wort Gottes. Amen. Ja, Jesus, ein klares Wort heute Morgen, das uns immer wieder daran erinnert, was in deinem Wort steht, wie lieblich ist es, wenn Brüder, und die Schwestern sind natürlich damit inbegriffen, einträchtig beieinander sind. Von diesem Weg sind wir noch weit entfernt. Und die Welt macht es uns nicht gerade einfach. Aber wir dürfen uns an dich wenden, dürfen uns an deine Liebe erinnern, gerade wo du aus Liebe zu uns, für alle, die dich angenommen haben, den Weg in die Öffentlichkeit frei gemacht hat und gegangen ist, um die Stätte für uns zu bereiten, in der wir auf Ewigkeit einmal wohnen dürfen. Amen. Amen.